Ich lese uns zunächst den Predigttext. Er steht bei Jesaja im 50. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Liebe Gemeinde, endlich Pause. Die Schulglocke klingelt und die Schüler stürmen den Schulhof. Eine Gruppe Neuntklässler hat einen Schüler aus der 7. im Visier. Er ist neu an der Schule. Er hat noch keinen Anschluss gefunden. Die Schüler der 9. kesseln ihn förmlich ein, rempeln ihn an, schubsen ihn ins Gebüsch und reißen ihm seine Mütze vom Kopf. Der Schüler aus der 7. Klasse wehrt sich nicht. So geht es Tag für Tag. Eines Tages beschließt er nicht weiter, die Opferrolle spielen zu wollen. Er passt sich seinen Mitschülern an. Er trägt teure Markenklamotten, deckt sie bei den Lehrern und gewinnt so die Anerkennung seiner Mitschüler. Während die Schüler seiner Klasse verbotenerweise auf dem Schulhof rauchten, hielt er Ausschau und schlug sofort Alarm, wenn sich ein Lehrer ihnen näherte. In solch einer Situation kam es auch mal vor, dass er eine Zigarette in seinem Jackenärmel versteckte, damit die Lehrer nichts merkten. Er war angekommen. In seiner neuen Clique fühlte er sich sichtlich wohl und gemeinsam attackierten sie andere Schüler, die schwächer waren als sie. Und er mittendrin. Um nicht dumm dazustehen, machte er, was seine Clique von ihm verlangte. Was seine Mitschüler nicht wussten, er kam aus einem christlichen Elternhaus. Als er sich auf einer christlichen Jugendkonferenz bewusst für ein Leben mit Jesus entschied, machte er trotzdem so weiter wie bisher, um nicht aufzufliegen und vielleicht wieder selbst in die Opferrolle zu gelangen. Allmählich wurde ihm aber bewusst, dass Jesus dieses Verhalten bestimmt nicht als gut empfinden würde und fragte sich, ob Jesus ihn so überhaupt noch lieben kann. Ja, so sind wir Menschen und nicht nur die Kinder. Die heutige Gesellschaft schreckt vor nichts mehr zurück. Die Gewalt an Schulen, auf offener Straße nimmt seit Jahren zu. Über die Konsequenzen wird oft erst zu spät bis gar nicht nachgedacht. An dieser Stelle gewinnt für mich das Wort Gehorsam an Bedeutung. Für einen Großteil der Menschen hat es heute einen eher negativen Klang. Von Beginn an hatten die Menschen mit dem Wort Gehorsam so ihre Schwierigkeiten. Denn der Mensch hat nun mal einen freien Willen So hat ihn Gott geschaffen. So hat er ihn gewollt. Das Wort Gehorsam leitet sich ähnlich wie Gehorchen von Gehör, Horchen, Hinhören ab und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Angefangen hat damals alles mit Adam und Eva. Hier hat der Mensch Gottes Regeln in Frage gestellt. Er hat versucht, sie zu relativieren, sie so lange modern zu interpretieren, bis von ihnen nur noch das übrig blieb, was dem Menschen gefiel. Sie erinnern sich an die Worte der Schlange in der Geschichte von der Erschaffung des Menschen? Sollte Gott gesagt haben, das war die erste Interpretation von Gottes Geboten unter menschlichen Gesichtspunkten. Spätestens aber nach der Sintflut unternahm Gott keinen Versuch mehr, einen Menschen als sein Bild und Gegenüber auf Erden zu haben. Einen Menschen, der einen freien Willen hat und zugleich Gottes Geboten bedingungslos gehorsam ist. In der Bibel lesen wir, wie sich die Menschen immer wieder von Gott und seinen Geboten abwenden, weil sie sich davon Vorteile versprechen. In der Geschichte des babylonischen Exils war das nicht anders. Auch die Juden dachten damals schon, sie könnten die politische und militärische Lage besser beurteilen als Gott. Und so lehnten sie sich gegen die Babylonier auf. Dabei mussten sie nicht nur eine vernichtende Niederlage hinnehmen, sondern mussten auch miterleben, dass ihr Jerusalem mitsamt des Tempels zerstört und ein Großteil ihres Volkes nach Babylon ins Exil getrieben wurde. Genau so hatte es der Prophet Jesaja vorhergesagt. Doch seine Mahnungen wurden von den Menschen nicht ernst genommen. Würden sie die Stimme des Propheten ernst nehmen, der in die Zeit des babylonischen Exils hineinsprach? Wir verkennen heute, dass damals etwas bis dahin Beispielloses geschah. Die Menschen glaubten bis dahin an ortsgebundene Götter. Das Volk Israel machte da keine Ausnahme. Obwohl sie aus den immer weiter erzählten Geschichten ihrer Vorväter hätten wissen können, dass ihr Gott Himmel und Erde und die Menschen erschaffen hatte. Trotzdem schien mit der Zerstörung des Tempels und ihrer Wegführung aus der Heimat jede Verbindung zu ihrem Gott unwiderruflich zerstört. Doch nun hören die Juden die Stimme eines Propheten, der ihnen erzählt, dass ihr Gott noch immer für sie da ist, auch ohne Tempel, auch hier im fremden Land. Ihr Gott ist nicht nur ihr Volksgott. Er ist der Gott der Welt, sowie der Gott der Geschichte. Und dieser Gott kann und will den Lauf der Geschichte ändern. Er will die Juden wieder zurückbringen in ihre Heimat. Das ist eine unerhörte Botschaft, eine aufrüttelnde, aufweckende Botschaft an ein müde gewordenes Volk, das in die rabenschwarze Nacht einer tiefen Depression gefallen ist. Der Prophet charakterisiert sich selbst als gehorsamer Jünger, als einer, der von Gott einen Auftrag bekommen hat und diesen auch ohne Wenn und Aber ausführen will. Gott hat ihn auferweckt und ihm das Ohr geöffnet. Und nun versteht er Gottes Wille und macht Gottes Willen auch zu dem Seinen. Liebe Gemeinde, erkennen Sie die Parallelen? Für die ersten Christen waren sie offensichtlich. Gut 600 Jahre nach dem babylonischen Exil erweckte Gott wieder jemanden, diesmal sogar aus der Nacht des Todes. Dieser jemand war auch schon vor seinem Tod gehorsam. Er war sogar gehorsam bis in den Tod. Dieser jemand war niemand anderes als Gottes Sohn selbst, als Jesus Christus. Auch Jesus verkündete ja eine Wende in der Geschichte. Ab jetzt sollte kein Mensch mehr einer Fremdherrschaft unterliegen. Ab jetzt sollten die Menschen frei sein, frei, ihrem Gott zu dienen. Sowohl der Prophet des babylonischen Exils als auch Jesus verkündeten beide jeweils eine frohe Botschaft. Da sollte man erwarten dürfen, dass beide begeistert empfangen und bejubelt werden. Anfangs war das ja auch der Fall, zumindest bei einem großen Teil der Menschen. Heute, an Palmsonntag, erinnern wir uns an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Genau jenem Jerusalem übrigens, das längst wieder politischer und religiöser Mittelpunkt des jüdischen Volkes war. Genau wie von dem Propheten im Buch Jesaja vorhergesagt. Doch so hoch, wie die beiden Verkünder von Gottes Willen eben noch bejubelt wurden, so schnell wurden sie von ihren Zuhörern auch wieder fallen gelassen. Und sie wurden ja nicht nur fallen gelassen, sie wurden auch plötzlich attackiert. Der Prophet des alten Judentums wurde geschlagen, am Bart gezogen und bespuckt, wie er es selbst schildert. Jesus musste Ähnliches erleiden, aber obendrein wurde er eines todeswürdigen Verbrechens angeklagt und hingerichtet. Wie konnte die Stimmung so schnell umschlagen? Vom Jubel zur Verachtung, vom Hosianna zum Kreuzige ihn. Wichtige Fragen, denen wir nachgehen sollten, weil deren Beantwortung viel über uns selbst erzählen kann. Aus meiner Sicht ist eine Ursache sicherlich, dass sich die Menschen eingerichtet hatten in ihrem Unglück, in ihrer Unfreiheit. Wo es so ist, jubelt man zwar im ersten Moment dem Befreier, dem Überbringer einer guten Botschaft zu, aber schon nach kurzer Zeit wird er verdammt. Dann nämlich, wenn die Menschen mit dem gewonnenen Glück, der gewonnenen Freiheit nichts anfangen können und sich nach ihrer Unfreiheit zurücksehnen. Das lässt sich in der Geschichte der Menschheit, auch der jüngsten Geschichte, immer wieder erkennen. Doch vielleicht liegt der Grund für den Umschwung noch tiefer und offenbart eine tiefliegende Schuld. So konnten sich viele Juden im babylonischen Exil nicht zuletzt deshalb recht gut in ihrem Unglück einrichten, weil sie sich so keine Gedanken über ihren eigenen Beitrag zu der entstandenen Situation machen mussten. Ihr Gott war ja nun, so dachten sie, weit weg. Eine Änderung der Gegebenheiten war nicht zu erwarten und deshalb mussten sie auch nicht darüber nachdenken, was sie wohl falsch gemacht hatten. Doch dann kommt dieser Prophet und erzählt ihnen, dass ihr Gott keineswegs weit fort sei, dass er, der Schöpfergott und der Gott der Geschichte, vielmehr überall gleichermaßen zu finden sei. Wenn sie ihn nun nicht finden konnten und er ihnen scheinbar nicht half, dann bedeutete eine solche Botschaft doch nur, dass es wahrscheinlich an ihnen selber lag. Genau genommen lag es an ihrer vormaligen Abtrünnigkeit, ihrem vormaligen Ungehorsam. Ihr Weg zu Gott war durch Fehler der Vergangenheit blockiert, weil sie sich diese Fehler nämlich sich und Gott noch immer nicht eingestanden hatten. Doch wer lässt sich schon gerne sagen, dass er Schuld auf sich geladen hat? Wir sind Menschen und Meister im Verdrängen und Verleugnen von Schuld. Wir wollen nicht hören, wenn jemand sagt, dass wir an etwas schuld sind. Notfalls wird halt der geschlagen, der uns so hartnäckig darauf hinweist, dass mit uns etwas nicht stimmt, in der Hoffnung, dass er dann endlich aufhört. Die frühen Christen erkannten auch hier die Parallele. Jesus verkündete Gott als Herrn der Welt, aber als einen Herrn der Welt, der um den Ungehorsam seiner Menschen weiß, weil er selbst ihnen den freien Willen gegeben hat. Der von Jesus verkündete Gott ist bereit zu vergeben, ist bereit, die Menschen wieder in seine Arme zu schließen, die zu ihm zurückkehren und ihre Fehler, ihr Versagen eingestehen. Doch muss ich mir als Mensch erst einmal eingestehen, dass es an mir liegt, wenn ich von Gott nichts mehr spüre. Wenn ich aber davon überzeugt sein will, dass alles Schlechte auf der Welt, alles Miese, das mir passiert, die Schuld anderer, womöglich gar die Schuld Gottes ist, passt eine solche Botschaft nicht in den Kram. Noch einmal, wer lässt sich schon gerne vorhalten, dass er Schuld auf sich geladen hat? Wir verdrängen und verleugnen unsere Schuld. Wir wollen nichts davon hören. Und dann schlagen wir halt den, töten ihn sogar, der uns so hartnäckig darauf hinweist, dass mit uns etwas nicht stimmt. Der Haken an dieser Strategie: sie funktioniert nicht. Ist die Botschaft erst einmal in der Welt, lässt sie sich nicht mehr aufhalten, denn es ist eine göttliche Botschaft. Und warum lässt sich die Botschaft nicht aufhalten? Weil es immer wieder genug Menschen gibt, die einsichtig werden. Es gibt immer einige Menschen, die erkennen, wie weit sie sich von Gott entfernt haben. Es gibt immer Menschen, die erkennen, dass der Fehler bei ihnen liegt und nicht bei Gott. Diese Menschen sind es, die die Botschaft der Propheten, besonders aber die Botschaft Jesu, wirklich annehmen und sie weitersagen. So lange weitersagen, bis sie sich nicht mehr unterdrücken lässt. Wie es zu der Einsicht der wenigen kommt, ist ein Geheimnis, ein göttliches Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat wohl etwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Es ist der Geist Gottes, den wir doch alle empfangen haben, den wir aber unterschiedlich gut in uns zu Wort kommen lassen. Der Schüler aus der Geschichte vom Anfang, der zunächst von seinen Mitschülern attackiert wurde und schließlich selbst zum Täter wurde, der war ich. Nachdem ich Jesus persönlich kennengelernt habe, habe ich gemerkt, so kann ich nicht weitermachen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob Gott mich mit diesem Verhalten überhaupt bereit ist, zu lieben. Mit diesen Gedanken im Kopf war ich auf dem Heimweg von der Schule nach Hause. Während ich an einer Bushaltestelle wartete, fing es plötzlich unerwartet an zu regnen. Zu meiner Überraschung wurde ich nicht nass. Ich hatte weder Schirm mit, nichts. Ich stand in einem Kreis, der innen trocken blieb. Ich spürte sofort, dass Jesus ganz nah bei mir ist und mich trotz meines Fehlverhaltens liebt. Er hat mir vergeben. Er hat mich nicht im Regen stehen lassen. Nicht umsonst vergleicht Jesus Gott mit einem Vater. Auch dieser Vater liebt seine Kinder, uns, und will ungeteilt mit uns zusammen sein. Die Frage an uns ist: gehören wir zu denen, für die der Prophet sein Angesicht hart machen musste, die Jesus schlugen und mit einer Dornenkrone verhöhnten? Sind wir solche, die mit dem Boten rechten wollen, solche gar, die den Boten attackieren? Oder sind wir die, die bereit sind zur Einsicht? Sind wir solche gar, die den Boten verteidigen, weil sie sich selbst das Ohr haben öffnen lassen, wie der Prophet Gottes bei Jesaja? Begrüßen wir die Botschaft Jesu von unserer Befreiung? Auch dann, wenn die anderen nicht mehr Hosianna, sondern Kreuzige ihn rufen? Viel Stoff zum Nachdenken für die vor uns liegenden letzten Tage der Passionszeit. Nutzen wir die Zeit. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.